war 7 Jahre auf Tourneen. Ich habe die Welt kennengelernt. Ich habe die Märkte, die Küchen kennengelernt. Was wünscht sich ein junger Mensch mehr als sowas? Ist die Chaya nur die Frau von Sami Molcho?
Ja.
Oder ist die Chaya auch eine Selbstständige, wo 2 Säulen und der Bogen uns hält? Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um so weit zu kommen? Weißt du, was für Hürden wir gegangen sind am Anfang? Was für Fehler wir gemacht haben? Viele Köche wollen gleich Fernsehköche werden. Alle meine Jungs und ich sind Bauchmenschen. Sami auch. Wir sind keine Wirtschaftsleute, wir sind keine Zahlenmenschen. Wir haben auch Nanny ohne Businessplan gemacht. Ich möchte gute Produkte in Supermärkte bringen, wo die Leute sagen, das ist so, wie ich zu Hause koche. Ja. Und nicht irgendwelche Kombinen mit Scheiß. Und jeder hat mir immer gesagt, ach, wir sehen, deine Jungs, toll. Wenn die Schwiegertöchter kommen, wir sehen, das wird sich alles ändern. Mhm. Ich habe 3 Mädchen dazu gewonnen. Chaya, es gibt nicht, was du nicht schaffen kannst. Du wirst dich nie wieder unterdrücken lassen. Das war meine Erziehung.
Ja, liebe Freunde, vor euch steht ein wirklich beeindruckender Podcast mit einer noch viel beeindruckenderen Frau, nämlich Chaya Molcho. Ich habe über die Jahre immer mal wieder was von Chaya gehört, ich habe was von Nini gehört. Lustigerweise haben wir dort auch den 30. Geburtstag meiner Frau gefeiert und ich habe es auch im Interview kurz erzählt. Am Vorabend waren wir zufälligerweise auch im Nini-Essen, also irgendwie hat es mich dorthin gezogen. Und Chaya hat eine unfassbar spannende, inspirierende Geschichte. Ich habe super viel gelernt über überall auf der Welt zu Hause sein, offen sein, trotzdem leidenschaftlich sein, über Familie. Es war ein wirklich sehr inspirierendes Gespräch mit einer Frau, die wahnsinnig viel erlebt hat. Und ich habe super gerne zugehört, habe ganz, ganz viel für mich mitgenommen und bin deswegen sehr dankbar, dass wir da quatschen konnten. Wir haben uns im Nini am Prater in Wien getroffen mit einem wunderbaren Blick über die Stadt. Und wie ihr schon hören werdet in der Gastronomie, man hört ein bisschen was im Hintergrund. Lasst euch davon nicht aufhalten, sondern genießt die Leidenschaft, die Tiefe, die tollen Erkenntnisse und Learnings, die Chaya uns da mitgibt. Und in diesem Sinne, viel Spaß beim Podcast. Let's go! Ganz spannende Story. Ich war gestern Abend im Nini.
Welchen Nini?
Naschmack.
Ja, der erste Baby.
Ja. Und es war Zufall. Also ich war nur verabredet und ein Kumpel von mir hat gesagt, wir treffen uns am Naschmarkt, Geschäftspartner. Und ich so, wo? Und er so, ich schicke dir den Standort, komm einfach dazu.
Nein,
und dann saß er am
Nini. War wir alles in Ordnung?
Es war super. Vor allem, ich hatte gestern relativ viel Bargeld dabei. Mhm. Und dann ist mir das aus der Tasche rausgefallen und lag da. Und dann kam ein Kellner von dir und hat es aufgehoben und gesagt, hier, Herr Margit.
Gott sei Dank.
Nein, Wahnsinn, also, da habe ich mir gedacht, wow. Ja,
nein,
also,
unsere Kellner sind toll dort, sind eingespielt.
Super,
tolles,
super geil.
Also ich muss ehrlich sagen, nachhaltig,
ja.
ganz lang.
Und den 30. von meiner Frau haben wir auch im Nini in München gefeiert.
Ach nein, das gibt's doch nicht, Wahnsinn.
Ja.
Ja, also wir haben ja jetzt hier ein Nini am Wasser aufgemacht, vor 2 Monaten.
Mhm.
Sehr fischlastig, weil es am Donau ist.
Mhm.
Und das ist so toll geworden. Das ist so, du kommst ja vor wie in Griechenland oder Tel Aviv. Also, und das geht auch sehr gut. Du siehst, die Leute fliegen nicht mehr so viel weg, aber brauchen hier so ein Urlaubsfeeling. Und das haben wir ihnen jetzt im Donaukanal gegeben.
Ach, schön.
Und das Wetter ist auch toll. Also, das ist wirklich schön geworden.
Ja.
Und hier haben wir das ja auch vor 2 Jahren aufgemacht. Natürlich Corona viel zugemacht. Und hier ist auch sehr schöne Abendlocation, weil der Prater ist wie ein Fellini-Film.
Ja.
Das leuchtet und du siehst sehr Du siehst ja hier, ein Blick von hier ist ein Wahnsinn. Ja.
Wo ist so deine Lieblingslocation?
Ich bin ja auch bei alle 3. Ich pendle wirklich.
Ja.
Ich kann ja nicht sagen, Nanny am Naschmarkt ist unser Baby. Es war alles, begann alles am Naschmarkt. Mhm. Ja? Bevor wir mit den Supermärkten, bevor wir das auch gemacht haben, alles begann hier. Und das ist eine ganz emotionale Geschichte. Und da haben wir auch die Mitarbeiter, die am längsten bleiben. Es ist so ein Kult geworden.
Ja?
Man kann auch Nanny am Naschmarkt nicht mehr aus der Karte wegnehmen.
Was?
Die Leute pilgern auch dahin.
Was macht das so besonders? Also
erstmal der Markt, du bist mitten am Markt. Dieses ein bisschen abgefucktere, das Preis-Leistung kann sich das jeder leisten.
Ja.
Das ist alles noch so, weißt du, ja, ist ein Kult. Das gehört dazu. So wie ein Museum jetzt zu Wien gehört, gehört Hotel Sacher dazu, es gehört, ein paar Sachen gehören dazu und einer davon ist Nanny. Weil wir haben was Neues zum Markt gebracht damals. Ein bisschen diese New York, Tel Aviv Style.
Ja. Bist du stolz drauf?
Sehr. Ich bin sehr stolz drauf, weil es ist ein Familienbetrieb. Wir haben nichts geplant, wir waren Quereinsteiger, aber die Passion ist geblieben und mit Passion kannst du sehr viel schaffen.
Ja. Das habe ich mich auch so im Vorhinein gefragt. Ich habe mir ganz, ganz viel von dir auch angeschaut und gelesen und so weiter. Und ich finde das so, also das Erste, was ich extrem bewundernswert fand, du hast das Ganze erst so mit 40 rum gestartet, ne? Also du hast ja davor quasi, ich glaube, auch viel um die Kinder gekümmert und dein Mann war super viel unterwegs.
Ja.
Ihr habt ein Leben geführt als Digital Natives, würde man heute sagen.
Ja, wir waren viel im Ausland, wir waren Nomaden. Ja. Die Kinder waren Nomaden mit uns. Und begonnen hat alles, als der Jüngste, der Vierte, 13 wurde, Bar Mitzwa bei uns, wo ich eine Krise hatte und ich gesagt habe, wow, was mache ich jetzt? Ich möchte nicht eine Mutter sein, die jetzt hängt an ihre Kinder und jetzt müssen sie für mich sein, so wie ich für sie war, wollte ich nie. Mhm. Ich war nie die jüdische Mutter, die so eine, sondern ich gesagt, nein, ihr geht ins Ausland, ihr studiert, ihr macht, was ihr wollt, ich gönne es euch. Genau wie ich Sami gegönnt habe, seine Karriere, genau wie er mir jetzt gönnt. Meine, wir sind eine Familie, die sich gönnt.
Ja,
sure. Und gönnen heißt loslassen. Ja, loslassen, nicht festhalten. Und dann habe ich gedacht, wow, was lebe ich eigentlich? Was habe ich eigentlich das ganze Leben gemacht? Ich habe immer gekocht.
Ich würde gerne noch mal kurz rein, weil das, ich glaube, dass es vielen mittlerweile so geht. Einfach, weil es so viele Möglichkeiten gibt auf der Welt, weil es so schnell geht.
Ja.
Und
weil du nicht mehr weißt, was du machen
kannst. Genau. Und ich glaube, dass viele in so einer Sinnkrise sind.
Ja.
Kannst du es vielleicht noch mal kurz so beschreiben, wie du so reingeschlittert bist und wie so der Prozess war, ob du dann so alles in Frage gestellt hast und wie du dann da rausgekommen bist? Also hast du dir dann mehr Zeit für dich genommen oder was war so dein Prozess?
Schau, es gibt Phasen im Leben.
Mhm.
Du bist ein Kind, du gehst zur Schule, sehr viel Beeinflussung von außen, Eltern, Schule.
Ja.
Dann kommt die nächste Phase, wo du jetzt einen Partner hast, Kinder zur Welt bringst. Du erziehst die Kinder, voll Beschäftigung. Du bist dauernd beschäftigt. Dann kommt die Phase, die Kinder gehen aus dem Haus, werden langsam selbstständig. Jetzt bin ich geblieben. Und jetzt, was ist die Reihe? Das ist die Identifikation, wer bin ich, was will ich?
Ja.
Weil bis jetzt machst du für. Und komischerweise, Gastronomie ist ja auch eine gebende Sache.
Ja, sehr.
Du machst
sehr.
Also ich habe ja eigentlich die Rollen gar nicht getauscht. Ich war geben, Freunde, Einladungen, Bar Mitzvahs gemacht, Kindererziehung, Sami mit den Tourneen. Eigentlich war ich die erste halbe Leben von mir eine Gebende, und aber nie ein Opfer.
Okay.
Gerne gemacht.
Ja.
Wenn du ein Opfer bist, hast du Depressionen.
Ja.
Wenn du das machst, was du magst, und ich wollte Kinder haben, ich wollte Sami auf Tour nehmen, da bist du kein Opfer.
Mhm.
Opferrolle ist das Schlimmste, was man machen kann. Weil du bestrafst dann, du hast eine passiv-aggressive Art, und ich war nie ein Opfer. Das, was ich gemacht habe, hier und jetzt, das habe ich gern gemacht. Dann habe ich aber gemerkt, ich will nicht meine Kinder, was ich dir gesagt habe, dass sie jetzt zurückgeben.
Ja.
Weil weißt du, es ist genauso, wenn du ein Geschenk gibst, erwarte nicht, dass du zurückgibst, weil dann machst du das nicht gerne. Wenn du gibst, erwarte nicht zurück, weil dann ist das ein richtiges Geschenk. Wenn ich einlade, verlange ich nicht, dass sie mich gegen einladen. Weil warum lade ich sie ein? Weil ich sie will, weil ich es entschieden habe. Also ich habe meine erste Hälfte des Lebens entschieden, dass ich das machen will.
Ja.
Und glücklich gewesen, wirklich glücklich. Ich habe ein tolles Leben gehabt. Ich war 7 Jahre auf Tourneen. Ich habe die Welt kennengelernt. Ich habe die Märkte, die Küchen kennengelernt, gekrempelt. Ich habe interessante Kulturen kennengelernt. Nein, was wünscht sich ein junger Mensch mehr als sowas?
Ja.
Und einen Mann gehabt, der eine Berühmtheit war auf der Bühne. Und ich konnte tagsüber machen, was ich will, weil er hat trainiert, er hat dann Vorstellungen. Ich konnte ihn zwei Monaten bewundern, aber dann, wer ist die Chaya? Also Identifizierung habe ich schon als sehr jung begonnen. Was mache ich in den 7 Jahren? Er ist auf der Bühne, was machst du am Tag? Ich bin kein Kaffeehäuser. Und dann habe ich angefangen, Märkte, Restaurants mitzukochen, durch Beziehungen reinzukommen. Das war meine erste Zeit.
Wow.
Keine Opfer, sondern ich habe was gemacht. Ich war nicht Mitleid, oh, mein Mann ist der Berühmte, wer bin ich, ja, sondern aus einem Instinkt heraus, wer ist die Chaya? Ist die Chaya nur die Frau von Sami Molcho?
Ja.
Oder ist die Chaya auch eine Selbstständige, wo zwei Säulen und der Bogen uns hält?
Ja.
Wir sind freiwillig zusammen, nicht aus Pflicht. Sehr jung begonnen damit.
Wann seid ihr zusammengekommen?
Bitte?
Wann seid ihr zusammengekommen?
Ich war 23, aber ich war 17, als ich Sami kennengelernt habe.
Wow, okay.
Aber wir waren lange nicht zusammen, dann erst mit 23. Aber das ist eine andere Geschichte. Und ich habe einen Partner gekriegt, der unglaublich emanzipiert ist, was Frauen anbetrifft. Ja, hat mich immer hochgetragen, Frauen geschätzt, weil er hat seine Mutter geschätzt und sein Vater hat seine Mutter geschätzt. Das heißt, er kommt von einer Erziehung, wo Mutter und Vater gleich waren. Ja? Es war nicht so, dass der Vater Marco, und ich rede jetzt von langer Zeit, immer einen Respekt zu seiner Frau hatte und seine Frau hat immer einen Respekt zu dem Mann. Von dort kommt Sami. Das heißt, unsere Erziehung war uns die erste Priorität, war, wie erziehe ich meine vier Jungs. Ja? Und da haben wir auch schon vor den Geburten gesprochen, wie ist unsere Philosophie, wie stellen wir uns vor, bevor die Kinder zur Welt gekommen sind. Und wir haben 7 Jahren konnte ich nicht schwanger werden.
Oh, krass.
Konnte einfach nicht schwanger werden.
Okay.
Weil, vielleicht war das, weil wir auf Tourneen waren. Vielleicht war das, weil wir Nomaden waren. Vielleicht war nicht die richtige Zeit. Und ich glaube, heute war richtig Zeit, dass ich 7 Jahre Sami die Basis hatte mit meinem Mann und dann erst die Kinder kamen.
Was waren dann so Eckpunkte, die ihr besprochen habt? Oder wie sah eure Philosophie aus?
Ja, wir haben uns überlegt, weißt du, weil ich glaube, dass ich hatte das Glück, sehr ähnliche Wurzeln als Mann. Mein Mann kommt aus Israel, ich komme aus Israel. Wir haben beide Eltern gehabt, die irgendwo uns sehr viel Liebe gegeben haben. Also das heißt, eine Partnerschaft ist sehr wichtig, auch zu schauen, nicht nur ich bin verliebt und irgendwann mal kommt die Verliebtheit weg und der Tagtägliche kommt, das weiß ich und das weiß jeder. Sondern schau dir, welche Einstellung hat dein Mann. Ja? Wie viel Respekt hat er zu seiner Frau? Wie waren seine Eltern? Weil das kommt alles raus. Nach der rosa-rote Brille kommt das, was du von zu Hause bekommen hast. Und wenn du da nicht vorher redest, kannst du ganz schön tief rausfallen. Und warum haben wir so viele Scheidungen? Weil wir das vorher uns nicht überlegt haben. Wir gehen nach Gefühl, das ist auch schön, ist auch toll. Du hast die Schmetterlinge und alles. Aber dann entliebst du dich langsam. Muss nicht sein, aber kann sein, dass tagtäglich Kinder kommen, Probleme kommen, kein Geld, ja Geld, kommen das Ganze. Was wir gemacht haben, haben über Werte gesprochen. Was ist uns wichtig? Sind uns die schulischen Leistungen wichtig? Was sind welche Schule? Wie werden die Schule? Oder sind sie uns die sozialen Sachen wichtig? Wie werden Jungs oder Mädchen erzogen? Ja, dass es nicht jetzt privilegiert Mädchen oder Jungs sind, irgendwo gleiche berechtigt sein. So wie wir Militär in Israel machen. Ja, Frauen und Männer. Und Samuel und ich kommen von dieser Erziehung. Und wir kommen von der Erziehung, von heute auf morgen leben wir. Ja, weil in Israel weißt du nicht, ob du morgen überlebst. Ein völlig andere. Wir denken nicht an Pension vorher. Ja, weil wir wissen nicht, ob wir zur Pension überhaupt erreichen. Es kann eine Rakete kommen und du bist weg. Ja, also eine völlig andere Denkensweise, von wo wir herstammen. Aber das Wichtigste war für uns die Erziehung unserer Kinder. Ja, wenn sie weinen, nicht weinen lassen. In den Zimmer mit. Also so viele Werte, ja. Welche Schule ist uns wichtig? Wir haben uns für die internationale Schule entschieden.
Okay.
Klar, weil wir wollten niemals nur eine österreichische Schule, wo die Lehrer nur in Österreich waren und nicht die weite Welt gesehen haben. Wir kommen von der weiten Welt. Ja? All diese Punkte haben wir vorher besprochen, bevor die Kinder zur Welt kamen. Und das würde ich jedem empfehlen. Wer ist dein Mann? Wie stellt er sich vor, wenn er Kinder hat? Wie behandelt er mich? Wie ist das, wenn ich arbeiten will? Bleibt er auch zu Hause? Bleibt er nicht so? Das sollte man vorher machen.
Wirklich ein
Rat. Und nicht nur sagen, wow, mein Lebensmann, ich bin verliebt, Sex ist toll, wow, wild toll. Was ist nach einem Jahr?
Ja. Sehr, sehr wertvoll, sehr, sehr wertvoll.
Ja.
Ich bin erst seit 2 Monaten verheiratet.
Gratuliere. Aber,
Dankeschön.
Danke, danke.
Ja. Aber schon.
Wie alt bist du jetzt?
29.
29. Und wie hast du dich für sie entschieden?
Ja, lustigerweise war das am Anfang auch so über gemeinsame Interessen etc. Aber das ist schon etwas, was bei uns extrem, extrem Werte getragen ist. Also auch, natürlich, ich meine, du hast ja immer, ich glaube, dass du ja auch immer irgendwie so einen Mangel ausgleichst. Ne? Also entweder machst du ja was, was du erlebt hast und toll fandest, machst du wieder, oder du sagst, ich habe genau das Gegenteil erlebt, deswegen hätte ich es jetzt gerne so.
So ist es. Und dann, was habe ich gelernt daraus?
Genau.
Und zu reden.
Ja.
Wo habe ich gelitten in meiner Erziehung? Was würden wir mit den Kindern anders machen? Aber ich glaube, das Wort für eine gute Beziehung ist Kommunikation und Reden miteinander. Das ist für mich eine gute Beziehung. Und Humor. Und Humor.
Ja, ja.
Man muss lachen können.
Ja.
Man muss über sich selber lachen können. Und wenn man streitet, soll man sich wieder versöhnen. Und nie unter die Gürtellinie gehen. Das sind die Tipps, die ich geben würde für jede Ehe.
Cool, schön. Ja, dann nehme ich dir mit. Und ihr seid ja ein Familienunternehmen, ne? Also dein einer Sohn ist Schauspieler, ja. Die anderen drei sind mit drin.
Ja.
Ist dein Mann auch irgendwie beteiligt?
Schau, das Tolle ist ja, was ich bei ihm bewundere, er ist ja ein Künstler. Der hat uns ja nie gewünscht, Gastronomie. Der sagt, das ist ja ein Wahnsinn, was er macht, ja. Aber er hat gemerkt, was für eine Passion wir haben und wie die Kinder reingestiegen sind und wie jeder sein Gebiet auch noch andere Sachen dazu macht. Das heißt, früher, er macht ja Körpersprache-Seminare, früher hat er einen Schock bekommen, heute gibt er uns schon als Beispiel. Was macht man aus einem Lokal? Wie kann man einen Familienbetrieb überhaupt aufrechterhalten, Mutter und Söhne? Wie kann das schief gehen und wie kann das gut gehen? Er gibt uns heute als Beispiele, weil er erlebt das ja alles mit. Ja. Und er ist neugierig, obwohl er sie überhaupt, er kocht gar nicht, überhaupt nicht. Er will immer wissen, er will mit dabei sein. Ach, er will nicht abgeschoben werden.
Ja, ja.
Und da kämpft er, seine Territorium kämpft er in unserem Gebiet.
Aha.
Und das finde ich faszinierend.
Ja.
Weil er könnte sagen, mir ist scheißegal, was ihr macht, ich habe meins und ihr habt eures. Nein, um eine Familie aufrecht zu erhalten, musst du neugierig sein, was macht dein Partner und was macht deine Partnerin.
Du hast vorher was ganz Schönes gesagt, also O-Ton, wenn du was schenkst und dann was zurück erwartest, dann ist es kein Geschenk.
Ja.
So. Jetzt ist es im Business ja so, dass du die Dinge ja auch in irgendeiner Form dafür tust, dass was zurückkommt. Ich glaube, ich habe gelesen bei der Eröffnung am Naschmarkt, glaube ich, habt ihr die ersten Gerichte gratis verschenkt oder Cheesecake ausgegeben und
das
so weiter.
Das ist Marketing.
Ja, das ist Marketing, klar. Ja. So, aber hast du auch im Business so grundsätzlich diese Haltung? Weil natürlich geht es ja darum, sagen wir mal, Lieferanten zu bedienen, Preise zu bedienen, eine gewisse Kundschaft zu haben und so weiter. Also wie hältst du da so die Waage, dass du sagst, hey, okay, es muss sich rechnen, es muss einen Profit geben, wir wollen wachsen?
Ich sag dir, wie ich das mache. Wenn ich schon irgendein Essen gebe, dann muss es das Beste sein. Nachhaltig, ich muss schauen, wo ich die Sachen herkriege. Damit tue ich schon meinen Kunden was Gutes.
Ja.
Und natürlich bewusst Gutes, weil ich weiß, die Leute wollen wissen, wo kaufe ich ein, wo das. Das ist das, was wir für eine wunderschöne Geschenk eigentlich an unsere Kunden geben. Und gerade heute muss man mehr und mehr daran denken. Klar, wenn du das alles machst und kommt kein Kunde, dann würde ich mir die Frage stellen, was mache ich falsch?
Ja.
Meine Kunde ist mein Thermometer. Ja? Also wir wissen genau, was die Kunden wollen. Und natürlich machen wir das, was die Kunden auch wollen. Und wenn ich denke jetzt, Nachhaltigkeit, was ist nachhaltig? Wo bekomme ich mein Fleisch her? Wo bekomme ich meine... Also, Wie mache ich viel Bio? Also alles, was gut ist, auch gerade nach Corona, was ist gesund? Wir sind ja, unsere Produkte für die Supermärkte sind vegan, vegetarisch. Das heißt, wir haben uns überlegt, Leute werden Homeoffice, sie wollen schnell ein Mittagessen, ja? Natürlich beziehen wir uns auf die Kunden und natürlich erwarten wir auch, dass sie das auch kaufen, sonst würden wir heute nicht existieren.
Logisch.
Aber trotzdem versuchen wir alles Mögliche, damit wir das Beste machen für unsere Kunden. Und da ist never done moment. Never done moment. Das ist 24 Stunden nachdenken. Einen Beruf, was wir haben, oder was Ärzte oder was viele haben, es ist niemals eine Pause. Ja? Und das ist das, was wir unseren Kunden geben. Wir machen uns Gedanken. Ja? Wir werden immer Trendsetter sein, weil wir erstmal reisen, wir lassen uns inspirieren, wir kommunizieren miteinander, mit anderen Köchen. Wir laden Köche ein, wir werden eingeladen. Das ist ein Austausch. Und das ist, was wir geben.
Ja.
Und wenn wir das zurückgeben als Dankeschön, ist es umso schöner.
Ja.
Sonst wären wir zu.
Sonst wären wir zu. Was ich bei dir auch spannend finde, ist, du hast ja in deinen Rollen eine wahnsinnige Vielseitigkeit. Ne? Du bist Ehefrau, du bist Mutter, du bist Managerin, du bist Führungskraft, du bist Köchin, du bist irgendwie auch Investorin und schaust, dass das Ding vorangeht, du lässt dich inspirieren, du bist auf der Welt unterwegs, etc. Wie kriegst du das für dich hin? Also teilst du deine Tage nach einem bestimmten Muster ein oder sagst du, boah, es ist einfach so viel und kommt auf mich zu oder reagiert? Weil irgendwann kommt man ja auch so ins Reagieren, wenn es zu viel wird. Ne? Dann ist man nur so am Abarbeiten.
Ich kann dir das ganz einfach beantworten. Ich bin Familienbetrieb. Jeder von uns hat seine Aufgaben. Ich bin nicht alles das, was du gesagt hast. In meiner Abteilung hier bin ich für Produktentwicklung, für meine Köche. Ilan ist der CEO der ganzen Firma. Er ist für Finanzen, er betreut die HR, er betreut die Mitarbeiter. Elio macht HR, also er hilft auch mit den ganzen Gastronomie. Hat auch seine eigene Quetsch jetzt aufgemacht, seinen Burgerladen.
Okay.
Damit will ich sagen, wir gehen auch außerhalb noch in unseren eigenen Bedürfnissen. Nurel macht Hüte daneben. Er hat diese Nomaden-Modern-Hüte, ja.
Auch am Naschmarkt, ne?
Auch am Naschmarkt, ja. Das ist so eine, wir haben eine Familie, die mit Leidenschaft, mit Passionen arbeitet. Und ich glaube, wenn sie auch das und das machen, haben sie umso mehr Leidenschaft auch in der Nanny-Gruppe. Was mache ich? Ich fahre jetzt nächste Woche und mache Entschlackung. Yoga, Meditation, Entgiftung.
Oh, wow.
Das nehme ich mir.
Okay.
Danach fahre ich mit meinem Sohn aus L.A.
Ja.
Der kommt extra und ich mache nur mit ihm einen Urlaub. Weil er hat mich am wenigsten. Das heißt, die Balance ist da sehr wichtig. Ich komme am Abend nach Hause, habe einen Gesprächspartner, Sami, der auffängt. Gestern war ein Beispiel. Ich habe einen ganz langen Tag gehabt mit vielen Teams.
Ja.
Jetzt hast du sehr viel Team, Besprechungen, eins nacheinander. Und der Sami, wir haben zusammen gegessen im Garten, wir haben einen wunderschönen Garten, Weingarten. Das ist da, wo ich runterkomme. Mhm. Und ich fahre auch 20 Minuten, um dahin zu kommen, ja? Es ist wie ein Ritual. Ich komme von der Arbeit, ich gehe in die Ruhe. Und dann ist der Sami, der mich auffängt und mit dem kann ich über alles reden. Sure. Das ist, was ich als Ausgleich habe.
Jetzt in unserem, also was heißt in unserem, aber natürlich kenne ich jetzt auch viele junge Unternehmer und natürlich ist dann die Ambition immer extrem groß. Ne? Und du hast schon so das Thema Gas geben bis zum geht nicht mehr etc. Und natürlich ist es auch in gewisser Weise berechtigt, ne? Weil man ehrgeizig ist und weil man was erreichen will, weil man was schaffen will und so weiter. Wie würdest du das dann jemandem empfehlen, mehr in die Balance zu kommen? Also wo sagst du,
indem du deine Einstellung änderst. Du wärst nicht sofort berühmt, ja? Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um so weit zu kommen? Weißt du, was für Hürden wir gegangen sind am Anfang? Was für Fehler wir gemacht haben? Viele Köche wollen gleich Fernsehköche werden. Du musst den Weg gehen. Es gibt immer ein Ziel, aber die Ziele haben sehr viele, ja, und viele wollen das gleich überspringen. Ich würde sagen, hab ein Ziel, hab eine Vision, aber sei nicht enttäuscht, wenn nicht alles sofort klappt und dann kriegst du schnell ein Burnout. Ja, organisch wachsen. Was haben wir gemacht in den 12 Jahren, 13 Jahren? Wir sind organisch gewachsen. Wenn du mich fragst, wir haben eigentlich, außer Nanny am Naschmarkt, haben wir null geplant. Supermarktkette sind zu uns gekommen. 25 aus ist zu uns gekommen. Der Stadt Wien mit der Stadt Israel ist Donaukanal Tel Aviv gekommen. Wir selber und 90% sagen wir ab. 90%. Jetzt habe ich gerade einen Anruf gehabt. Ich gesagt, schreib mir ein E-Mail. Ich muss erstmal das alles anschauen. 90% sagen wir ab. Das heißt, eine ganz wichtige Sache, nicht gierig sein. Wir leben, meine Jungs und ich leben von einem Gehalt. Viele Leute denken Gastronomie ist Reichtum. Gastronomie heutzutage, wenn du die Marge, was überbleibt, sagt, wird niemand eine Gastronomie aufmachen. Niemand. Und jetzt kommen noch die Stromrechnungen und jetzt kommt noch die Erhöhung von den Ukraine. Würde ich sagen, mach jetzt kein Restaurant auf. Weil was überbleibt? Was wir gemacht haben, klug gemacht haben und Gott sei Dank uns dafür entschieden haben, wo ist die Balance bei uns? Gastronomie verdienen wir kein Geld. Die Produktion. Corona-Zeit hat das überlebt, weil Supermärkte waren auf. Das heißt, jeder braucht eine Balance von einem Beruf auch. Wenn irgendwas schief geht, du brauchst immer irgendwo einen Plan B. Ja? Und das haben wir eigentlich non als wollens. Ja. Wir sind Bauchmenschen, ja? Wir sind wirklich, alle meine Jungs und ich sind Bauchmenschen. Sami auch. Wir sind keine Wirtschaftsleute, wir sind keine Zahlenmenschen. Wir haben auch Nanny ohne Businessplan gemacht. Mit einer Überzeugung, die Levante-Küche fehlt in Europa. Aber nicht nur Falafel, Hummus, sondern wir bringen die israelische Küche. Jeder hat geglaubt, wir sind nicht normal. Die israelische Küche war überhaupt nicht bekannt. Heute kannst du diese israelische Küche, Levant, nicht mehr aus der Landkarte nehmen. Warum? Weil die Jungen, so wie du, deine Generation, mehr gesund, mehr Fitness, mehr Sport, wir sind im Trend.
Ja, ja.
Aber non als wollens haben wir tolle Speisen, die gut schmecken, vegan. Aber nicht, weil wir vegan kochen wollten, sondern die israelische Küche, die Levante Küche, ist sehr viel vegan und schmeckt fantastisch. Wir haben hier ein Melanzani-Steak auf Harissa-Tomaten. Ich könnte ein Lokal nur damit machen. Aha. Vegan, fantastisch und schmeckt toll. Das heißt, emotional. Und unsere Konzept ist so ein bisschen emotionales Essen. Ich bin nicht die feine Küche, ich bin nicht die Schäumchen und die Blättchen und Mikro, sondern ich möchte wiederkommen, weil das Essen gut schmeckt. Das ist unser Konzept.
Wow. Und sag mal, wie sieht denn heute so deine Zielsetzung aus? Oder wie bist du immer noch so, dass du einfach sagst, hey, ich mache einfach und die Dinge ergeben sich? Oder weil du vorher gesagt hast, es gibt immer einen Weg und du hast aber immer ein Ziel. Das heißt, setzt du immer neue Ziele oder hast du gerade ein Ziel? Oder wie arbeitest du damit für dich?
Schau, wir haben gestern eine große Marketing-Sitzung gehabt. Nuriel ist der Marketing-Chef bei uns, mein ältester Sohn, mit unserer HR, Ilan, wir und... Sehr stark wird der Fokus auf Nanny am Tisch, Produkte, wo ich da sehr viel arbeiten werde mit meinem jungen Team. Das wird der Fokus in den nächsten 2 Jahren, auch marketingmäßig, da mehr. Wir haben zum Beispiel unsere Pita-Brot jetzt gebracht. Das, was du hier hast.
Habe ich gestern gegessen.
Und sehr die gut. Leute, diese Pita, kriegst du im Supermarkt gefroren mit einer Schrift. Wie gibt es das im Ofen und wie hast du genau die Qualität zu Hause? So, ich möchte gute Produkte in Supermärkte bringen, wo die Leute sagen, Das ist so, wie ich zu Hause koche. Ja. Und nicht irgendwelche Kombinsen mit Scheiß. Unser Hummus, den wir in Produktion machen, ist in jedem Restaurant. Isst du den gleichen Hummus? Was ich in Kurzfilme zeige, und das mache ich jetzt sehr viel, ich mache ja viel Fernsehen, ich mache viel Kurzfilme, meine Jungs sind toll in Instagram, Social Media, das sind die. Morgen haben wir zum Beispiel den Orelcom, wir machen Filme, Peterbrot neu. Was mache ich alles mit dem Peterbrot? Das heißt, ich erziehe jetzt die Leute, die könnt ihr auch zu Hause tolle Produkte kochen, essen, aber wie macht ihr das toll? Und ich gebe ihm Tipps. Kauf den Peter, was kannst du machen? Füllen, du kannst es dazu essen. Und das ist so, was wir jetzt uns sehr fokussieren werden. War gestern ganz stark. Die Restaurants mehr und mehr nachhaltig. Es kommt zum Beispiel jetzt zu mir, ich habe jetzt mit Luki Maurer in Deutschland, in der Nähe von München, der Rotbärtige, der auch sein Fleisch, seine Kühe hat, war ein riesen Kulinarium-Festival mit Sterneköche und Haier. Ich bin keine Sterneköche. Ja. Aber egal. Sie akzeptieren, sie schätzen mich sehr.
Ja.
Weil ich anders bin. Und was haben wir gemacht dort? Wir haben Feuerstelle gemacht. Und ich habe in Kitchen Impossible, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die Hühner gehangen. Und dieser Marcel, wo ich bei ihm war, wir haben uns so befreundet, dass wir jetzt Events zusammen machen. Das heißt, er hat die Hühner gehangen, dann habe ich die Hühner genommen, gerupft, zerfallen. Und dann habe ich ein israelische mit Jerusalem-Gewürz, mit Tachinen auf Hummus. Die Leute sind ausgeflippt. Das Gegenteil von Sterneküche, aber es ist so eine... Ah, und dann habe ich das im Pita gefühlt, mit diesen Pita-Brote. Im Gegensatz zu diesen tollen Sterneköche, die jetzt toll Schwarzwurzeln, Sous-Vide und wunderbare, tolle Sachen. Und wir dieses Feuer, beides toll und beides passt zueinander. Und man kriegt Respekt voneinander, ja? Aber was ich sagen wollte, diese Hühnerfarm habe ich natürlich besucht. Da war ja ganz in der Nähe von Luki Maurer. Was du für tolle Menschen kennenlernst. Dieser Hermann heißt er. Tiefsten Bayern, in der Grenze von Tschechien, war immer ein Freak von Hühner. Er hat immer gerne Hühner gegessen. Und hat eines Tages Hühner gekauft und der Huhn ist irgendwo im Wasser und dann war das plötzlich blau und rot und hat er gesehen, wie viele Hormone, wie viel Scheiß man reinspritzt. Hat diese Hühner genommen, hat das zurückgebracht, da habt ihr euren Scheiß und hat seine eigene Hühnerfarm. Gänse, Hühner, und Fasane und Puten selber gemacht mit seiner Frau. Du kommst in ein Paradies. Diese Hühner haben ein clear water, also ein klares Wasser, leben in der freien Natur. Also ich sage dir, ich habe Bilder, ich muss sie näher zeigen. Und diesen Hermann habe ich kennengelernt. Ich habe gesagt, Hermann, ich komme zu dir am nächsten Tag, ich will dich kennenlernen. Habe natürlich alles fotografiert, Inke, ein Freak. Und ich liebe Leute, die Leidenschaft haben, die wegen einem Scheiß selber was machen.
Ja.
Sagen, ich krieg das nicht, ich mach selber. Inzwischen kommt er entweder diese oder nächste Woche zu mir mit dem Auto, weil ich will hier ein Gericht machen, so ein Butterfly Chicken. Und dazu brauche ich die beste Hühner. Und die kleinsten Hühner, nicht so groß, damit sie nicht so schwer sind. Und er bringt mir Enten, Hühner und so weiter selber mit dem Auto zu mir, weil er gemerkt hat, wie begeistert ich war. Und so fängt es an, Geschichten erzählen, welche Produzenten hast du, wer fasziniert dich und die bringst du rein. Und ich glaube daran mehr und mehr in der Gastronomie. Ja? Wir suchen jetzt den besten Fleischlieferanten in Österreich. Ja? Wer macht uns die beste Dry-Age Wagyu oder so? Da gibt es eine tolle zwei Bäuerinnen. Eine Helga und eine, die Boa, Best of Austria. Die haben kleine, schmale Frauen, selber ihre Zucht. Selber gebären sie die Kühe, selber erschießen sie die Kühe, selber zerteilen sie. Sie kommt auch zu uns. Wir werden von Nose to Tail. Halbe Kühe und was machen wir aus denen? Jeder Teil wird gebraucht. So, das ist meine Vision, das ist meine Zukunft. Wenn du mich fragst, was ist die Zukunft? Zwei Sachen, Nachhaltigkeit und tolle Produkte für die Produktion. Und da haben wir schon sehr viel zu tun.
Und ihr habt auch so schon sehr viel geschafft. Also, was mir noch aufgefallen ist, auch eine Frage an dich, dass ich glaube, also ich habe das ich war jetzt selber noch nicht in Israel, aber so wie du rüberkommst, kann ich es mir gut vorstellen. Ich habe es in Spanien viel erlebt. Das ist eine andere Essenskultur, auch eine andere Familienkultur, einen anderen Stellenwert von Familie.
Ja.
Und ich habe zumindest in Deutschland so ein bisschen das Gefühl, dass sich so danach gesehnt wird. Also, wir sind in Deutschland sehr hektisch geworden, sehr, sehr auseinandergezogen. Und wenn du da so im Neni sitzt, an so einem Tisch, wir hatten noch diese Etagieren bestellt, Dann hast du auf einmal so das Gefühl wieder, wie so ein Sonntagabend, die ganze Familie sitzt zusammen und ist gemeinsam.
Ich glaube, dass wir als Familie, ja, und ich möchte da nicht angeben, das war einfach so, dass wir den Leuten, und ich merke das durch Freunde, meine Jungs, ja. Ich erzähle dir was. Also wir machen ja immer Brunch zu Hause, bei uns zu Hause, in den Weinbergen. Das ist wunderschön. Und ich koche dort, offenes Haus. Weißt du, wie viele Freunde von meinen Jungs kommen? Und auch wenn sie nicht alle da sind, die kommen, wir kochen zusammen. Mhm. Ich habe jetzt drei fast Schwiegertochter, eine Schwiegertochter, Verlobte und eine Freundin. Also drei neue Mädchen dazu. Ich habe jetzt eine Bestärkung. Mhm. Weißt du, wie schön das ist? Die eine ist, macht die Noriels Frau macht regenerative Landwirtschaft. Sie kümmert sich um einen Gemüsegarten. Weißt du, die Valentina macht jetzt schon mit Social Media mit Noriel mit, ja? Die Lea, die ist jetzt ganz jetzt dazu gekommen, von Ilan vor einem Dreivierteljahr. Tolles Mädchen aus München, ist nach Wien gezogen, ja? Okay. Also es kommen jetzt auch noch so tolle Frauen dazu. Und das Schöne ist, die verstehen sich auch miteinander. Und jeder hat mir immer gesagt, ach, wir sehen deine Jungs, toll. Wenn die Schwiegertöchter kommen, wir sehen, das wird sich alles ändern. Ich habe drei Mädchen dazu gewonnen. Und die bringen wieder neue Ideen. Neue, ja? Das heißt, ich bin eine Schwiegermutter, die so offen ist zu Mädchen und ich habe keine Konkurrenz, dass meine Jungs sie mehr lieben oder ich mehr lieben. Scheiß drauf, lieb alles. Ja. Wir lieben sie alle, ja? Aha. Und die kommen und ich will ja eins sagen, was war deine Frage noch einmal vorhin? Ja, die Sehnsucht zur Familie.
Ja, ja.
Und wir natürlich, Social Media, Noriel ist intelligent, natürlich macht er oft. Und wir haben irgendwo was bewegt. Mhm. Und viele junge Leute, ich merke das durch Gespräche mit vielen Leuten, Familie ist wieder ganz stark.
Ja, das stimmt man.
Ganz stark. Mhm. Es werden wieder mehr Kinder kommen. Mhm. Man ist auch viel mehr zu Hause gewesen, man hat mehr gekocht zusammen. Es kommt wieder diese Emotionalität.
Ja.
Und wir haben ein bisschen dazu beigetragen.
Ich hab extremes Gefühl. Also man spürt es
bei euch. Und darauf bin ich stolz. Weißt du, das sind Sachen, die wir geben können. Wir können was bewegen. Egal welche Richtung, egal was du machst im Leben, versuch ein bisschen was zu bewegen. Du kannst nicht alles bewegen. Aber wenn du ein 0,00000 irgendwas bewegt hast, ist schon viel Bewegung. Und du musst nicht denken, du musst was Großes erreichen, sondern klein, organisch wachsen, das sage ich. Das ist auch, wenn du ein Ziel hast, du sollst ein Ziel haben, aber wachse organisch. Und sei nicht gierig. Gierig macht den Menschen kaputt. Gier macht den Menschen kaputt, glaube ich. Bin ich überzeugt.
Lass uns nochmal so ein bisschen auf das Thema Sinn drauf eingehen. Weil du hast ja vorher gesagt, okay, du hast dann so deine Zeit, wo du gesagt hast, okay, was liebe ich? Und du hast so dein Instinkt, bist auch so ein bisschen deinen Interessen gefolgt. Ich erlebe das viel, gerade bei Menschen, die wahrscheinlich sogar deine Generation sind und so weiter, und jetzt irgendwie sagen, boah, krass, ich habe jetzt irgendwie 20, 30, 40 Jahre in dem einen Job gearbeitet und boah, krass, was es alles gibt auf der Welt, ne? Also wie so, auf einmal geht so eine Box auf. Was würdest du denn den Menschen raten, die vielleicht auch denken, naja, jetzt geht's Richtung Rente zu oder jetzt bin ich schon so alt und jetzt, mein Gott,
also
jetzt bereite
ich mich davor. Ich weiß genau, was du meinst. Erstmal rate ich, jeder wird in Pension kommen irgendwann mal, außer ich, dass ich bis 100 hier arbeiten kann. Ja? Ich kann ja auch hier in der Kasse stehen und noch kassieren.
Ja.
Also ich bin jemand, aber es gibt einen normalen Werdegang mit 65, 60, ist egal wann, bist du in Pension. Ich rate jeden, während seiner Arbeit, wenn er schon das muss, und es gibt manche Leute, die haben nicht diesen Privileg, sie müssen jahrelang das Gleiche machen. Es ist so, wie es ist. Versucht Interessen nebenbei. Hobbys, Interesse, egal was. Lesen, Fahrradfahren. Wenn du in Pension kommst, bist du in so ein tiefes Loch, wenn du nur eine Sache gemacht hast und nichts anderes dich interessiert hast, dann kommst du in ein Loch. Während der Arbeit versuch Interessen zu machen. Egal was. Sei es 50 Liegestühle, damit du fit bleibst, dass du später dann Sport machen kannst, wenn du 65 bist. Ja? Dass du nicht jetzt schon Knochen und Rückenschmerzen und alles hast. Ja? Also immer, also ich glaube Neugier.
Ja.
Neugier ist das Wort.
Ja.
Samis Eltern sind 100 Jahre alt geworden. Wow. Erstmal vegetarisch. Zweitens, mit 60 in Pension, hat er eine hohe Stelle gehabt, hat angefangen zu malen. Bis 90. Lebensjahr hat er noch 30 Jahre gemalt.
Wow.
Das heißt, er hat wieder eine Passion.
Ja.
Das sind Leute, die älter bleiben. Natürlich, wenn du eine genetische oder... Aber versuch mal, glücklich zu sein. Geh regelmäßig von der Krankenkasse dich untersuchen, Blutuntersuchung, dass du, auch wenn du was hast, vielleicht vorbeugen kannst. Ja? Was die meisten Männer nicht machen, weil sie sind ja die Helden, sie werden überleben. Quatsch. Ja? Versuch mal wirklich diese Sachen zu machen und dann versuch eine Leidenschaft zu finden. Und ich sage noch einmal, egal was, auch wenn du nur Knöpfe nähst und eine Stickerei darüber machst, egal was, das hält dich an den Beinen. Das hält dich von Depressionen weg. Also ein Hobby, eine Passion. Nur einige können sich nicht leisten, jetzt was sie, es können sie einfach. Sie haben Familie zu ernähren, sie haben nicht das Geld, sie haben nicht die Privileg gehabt, von den Eltern was zu bekommen. Aber auch die zu überzeugen, es ist toll, dass du, weißt du, es ist eh schwer genug, dass du in der Fabrik stundenlang alles das Gleiche machst, aber versuch Fußball zu spielen oder irgendetwas, ja? Und damit schaffst du sehr viel.
Ich würde ganz gerne noch mal kurz auf das Thema mit der Expansion eingehen, weil ihr macht ja jetzt schon auch coole, große Deals. Das Erste, was mich interessiert, ist das Thema mit ich glaube, ihr habt mit Spa damals angefangen, oder? Mit euren Produkten. Wie ergibt sich so ein Deal? Ruft dann jemand so bei dir an und sagt, hey, ich war im Neni, das ist mega cool, können wir das irgendwie super mal reinbekommen?
Eine tolle Geschichte.
Okay.
Ja, eine ganz tolle Geschichte. Aha. Also es ist genau Molcho. Das passt genau zu uns.
Ich bin gespannt.
Also, irgendwann mal ruft mich jemand von, ein Einkäufer. Ich werde ein Glas. Michael, hi. Kannst du weiterleiten, dass ich ein Glas bekomme, vielleicht nur? Das wäre so nett. Michael ist Geschäftsführer von Superbude, von dem ganzen Hotel.
Ah ja.
Ja. Ein Glas, nur ein leeres Glas oder ein volles Glas. Spar, kriege einen Anruf, sitze gerade in Tel Aviv Beach am Sand und ruhe mich aus und kriege einen Anruf.
Also Urlaub.
Ja, ich habe einfach nicht viel gearbeitet, aber ich war in unserem Restaurant. Aber ich liebe das und dann gehe ich und mache einen Kaffee mit deiner Freundin.
Ja.
Egal was. Hallo Michael.
Hallo. Alles in Ordnung? Willst du mich einstellen?
Ach, sofort. Aber das mache ich für dich auch gerne. Und er ruft mich ein, Herr Hubert, weiß was ich, an und sagt, ich würde gerne mit Ihnen einen Termin haben. Ich bin vom Spar. Ich denke mir, was will mir ein Spar? Sag ich sehr gerne. Kommen Sie, Sie können kommen, machen
Also du bist auch immer so grundsätzlich mal offen für sowas,
immer,
oder? Sagst,
immer.
Okay.
Ich gebe viele deine Chance.
Ja.
Nur einige sage ich ja, einige sage ich nein.
Ja.
90% nein, 10% ja.
Ja.
Und er kommt zu mir und wir reden. Und ich glaube, wir haben 3 Stunden geredet über alles. Mhm. Über Familie, Kinder, alles. Nur nicht über das, warum er gekommen ist. Und zum Schluss frage ich ihn, sag mal, wieso bist du eigentlich gekommen? Du bist ja zwar nett oder hast süße Kinder, aber warum haben wir einen Termin? Ah, sagt er, tut mir leid. Wir haben was vor, aber ich kann es noch nicht verraten. Sag ich, das hätten wir auch am Telefon besprechen, aber es war schön, dich kennenzulernen.
Mhm.
Und er sagt, er meldet sich. Er wollte mich mal kennenlernen. So schnuppern. Und er meldet sich. Wer meldet sich nicht? Derjenige, der mich 3 Stunden lang alles gefragt hat und so. Und irgendwann mal zufällig treffe ich ihn in einem Fest, wo viele Leute waren, ja. Er kommt mir gegenüber, ich und Sami, er und seine Frau, wir kommen so. Und ich komme zu ihm, und das ist die israelische Art jetzt, kommen die Israeli. Sage mal, du machst mich an und dann lässt du mich fallen. Sowas macht man nicht. Warum rufst du nicht an? Oh, tut mir leid, Frau Molcho. Das Projekt ist gefallen und wir haben das nicht mehr gemacht. Sage ich, aber da ruf mal auch an. Aber ich habe ihm gesagt, aber jetzt hör mir mal zu. Aber ich habe was vorbereitet, weil ich habe mir Gedanken gemacht. Was hättet ihr wollen von uns? Ich habe mit den Jungs, ich habe ihnen erzählt, Spar ist gekommen. Was glaubt ihr, wollt ihr von uns? Und einer hat gesagt, wirklich, wie Do & Co. damals beim Billa, Corso mit Villa, also Shop in Shop. Vielleicht wollen sie ein Nanny in einen Supermarkt, was jetzt gerade jetzt kommt, wo wir jetzt schon drinnen sind.
Okay.
Aber erst 8 Jahre später. Mhm. Und was können sie noch wollen von uns? Habe ich gesagt, vielleicht Hummus. Und dann haben wir haben gedacht, dass sie uns anrufen. Dann haben wir gesagt, wisst ihr was, so sind wir, so ticken wir. Wir machen kein Businessplan, wir machen eine tolle Mappe. Wir nehmen, meine Freundin war Grafikerin. Die macht mir eine Grafik, so wie wir uns vorstellen, Verpackung, wie das Produkt ausschauen sollte. Und wir machen eine tolle Mappe. Das haben wir schon gehabt. Und ich an den Fest sage ihm, aber weißt du was, jetzt haben wir was vorbereitet. Lass uns einen Termin machen. Und er schreibt mir einen Termin. Und ich, Idiot, schreibe das nicht in mein Handy. Ich dachte, ich merke mir das. Vergessen. 2 Monate später, ich in Tel Aviv, in Israel, Urlaub in meinem Heimatstaat. Nuriel, mein Sohn, wir haben damals Nanny. Mami, 7 Leute mit Krawatte sind hier, aber du bist nicht hier. Von Spar. Sag, oh Scheiße. Ja, Wir haben ja diesen Termin. Nuriel, du machst es. Du hast die Mappe, du hast Hummus, du hast alles da. Mach ihn einen Tisch. Nuriel, hol die Mappe. Mach deine Präsentation nicht in einem Ding, sondern gib die Mappe mitten auf den Tisch.
Ja.
Sagt er, das können wir uns vorstellen. Und gibt ihnen auch alles zum Essen. Er war ein Einkäufer da, innovativste Einkäufer von Spar. Der hat das gesehen und er ist ausgeflippt. Niemand hat so eine Verpackung damals gehabt. Du weißt ja, das ist mehr Konkurrenz, ja, einer frisst den anderen. Das war eine New York-Style-Verpackung, ganz schlichte Etikett, tolle Farben, Nanny drauf. Mhm. Der ist ausgeflippt und sagt, ich will euch haben. Egal, ich will euch haben. Und so begann Spar. Mit ein Spar-Filiale. Und wo haben wir produziert? Um 12 Uhr zugesperrt am Naschmarkt, Tische aufgestellt, alle Freunde geholt, die Becher und das Handy gefüllt. Da haben wir damals wie viel Becher gemacht? 30 Becher, gar nichts. Mhm. Eine Woche später 500 Becher. 12 Uhr nachts auf zugesperrt, wir waren schon eh blass und neu eröffnet, die Kinder und ich und Sami mit einer Flasche Wein, Freunde geholt, kommt, hilft uns. So ein kleines Stempel, selber gestempelt, Garage, wie in einer Garage. Und jeder Supermarkt hat davon gesprochen. Wir wollen auch, wir wollen auch. Dann haben wir gesagt, stopp, das können wir nicht mehr machen. Außer, wir lernen, wie man produziert, mit eurer Hilfe. Und wir suchen eine Produktion, eine kleine Produktionsstätte. Da waren wir schon mutig. Weil wir haben gedacht, wow, das kommt an. Das kommt jetzt an bei 7, bei 15 Filialen. Wir wagen es. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin aufgewachsen mit Mut. Mein Vater hat mir immer gesagt, weil du weißt ja, die Juden waren Holocaust-Überlebende, unterdrückt, Ostblocks-Juden. Die sind nach Israel und haben Israel aufgebaut. Und es gab einen Satz bei mir, meine Erziehung, Haya, es gibt nicht, was du nicht schaffen kannst. Es gibt's nicht, was du wirst dich nie wieder unterdrücken lassen. Das war meine Erziehung von der Geschichte der Juden.
Oh.
Und ich bin ein Wüstenkind. Ich war wirklich ein Wüstenkind. Ich war mehr draußen. Wir waren Zionisten. Meine Eltern waren Zionisten. Sie haben Israel aufgebaut. Mein Vater war Professor und hat Kartoffeln eingebaut. Meine Mutter hat gebügelt im Kibbutz. Wir haben das Land aufgebaut. Wir sind mit dieser Ideologie aufgewachsen. Und dann habe ich den Jungs gesagt, ja, wir werden mutig sein, wir machen es. Und Spar hat uns gefunden, eine Produktion, wo in der Früh dort produziert wurde. Und wir konnten am Nachmittag kommen bis nächsten Morgen um 4. Und da fing schon an, Leute einzustellen für die Produktion. Ich habe mich natürlich mehr in der Produktion, Restaurant lief schon. Und ich muss ehrlich sagen, manchmal waren wir bis 4 Uhr früh. Es war wirklich ein Leidenschaftsprojekt. Und ich glaube, den Erfolg siehst du in den Bechern.
Ja.
Das ist eine Geschichte. Ja, wie beginnst du mit etwas? Du kriegst nicht geerbt eine Produktion, sondern meine Jungs und ich haben gemeinsam angefangen. Und so fängt ein Familienbetrieb, kann gut gehen, wenn mal gemeinsam anfängt. Und meine Jungs und ich haben Nanny gemeinsam angefangen. Und deswegen haben wir eine Gleichberechtigung und es ist eine Demokratie da. Nicht die Mami sagt und die Jungs machen, sondern ich mache mehr, was sie sagen.
Ja, ja.
Verstehst du? Tolle zwei Generationen. Ich profitiere von ihnen, sie profitieren von mir. Und beides zusammen kommt in einen Topf mit Streit, mit das, aber wir kommen auf einen Nenner. Ja? Und so begann Spar. Und jetzt haben wir vor 2 Jahren unsere eigene Produktion gebaut, auf eine grüne Wiese in Gumpolskirchen, wunderschöne Weinlandschaft. Und haben wir unsere eigene 8000 Quadratmeter gekauft.
Wow.
Und dort 3500 Quadratmeter gebaut. Und wenn du mich fragst, wo ich stolz bin, dass wir das geschafft haben, mit viel Schulden, aber Kredite von der Bank bekommen, weil sie an uns geglaubt haben. Weil Nanny schon eine starke Marke geworden ist und man glaubt schon an uns. Weil wir haben 13 Jahren bewiesen, dass wir das auch schaffen können. Und die Bank hat uns unterstützt. Und noch gut, bevor Corona, wo wir noch wenig Zinsen bezahlt haben. Obwohl Corona hat uns 2 Millionen mehr gekostet. Weil alles war teurer. Und wir haben mitten in Corona gebaut. Das war eigentlich Pech, aber ich bin überzeugt, wir werden das auch schaffen. Weil natürlich. Wir haben Ziele.
Natürlich.
Ja, ja. Aber wir haben viele Schulden. Und viele glauben, das Geld kommt von den Bäumen. Nein, wir arbeiten tagtäglich hart. Ich bin heute um 7 Uhr aufgestanden. Ich war schon bei der Politik und dort gesessen. Heute bin ich mit dir und danach mache ich die Runde. Das heißt, fleißig sein ist das A und O. Du kannst nicht Erfolg haben ohne Fleiß und ohne Passion. Für mich kein Erfolg.
Cool. Was ich mich immer so frage, ist, wenn es auf so eine ganz hohen, aus der Vogelperspektive draus siehst, dann ist es, oder kann ich mir vorstellen, dann ist es natürlich auch wahnsinnig erfüllend für dich irgendwie, dass du so viel Zeit mit deiner Familie verbringst. Okay. Also es ist ja so.
Was meinst du, wie viele Frauen mich beneiden deswegen? Wenn sie neidisch sind, ist das deswegen. Weil viele Kinder gehen aus dem Haus und die haben so wenig Kontakt, wenn sie im Ausland sind. Ja. Und so. Mein Risiko wäre auch, meine sprechen 4 Sprachen, die hätten überall leben können. Mhm. Ja? Mhm. Meine Werte, meine Jungs sprachen, sie ist Kultur, Kultur ist Respekt vor anderen Kulturen. Sprachen war für uns das Allerwichtigste bei den Kindern. Mhm. Wenn du Kinder bekommst, lass sie viele Sprachen lernen, weil dann können sie überall leben. Mhm. Dann sind sie nicht gezwungen in einem Land. Und sie haben Respekt vor anderen Kulturen. Lass sie alles probieren, alle Arten, weil dann haben sie auch Respekt vor anderen Kulturen. Mhm. Und ich sage, bäh. Was kochen da die Moslems? Scheiße. Mhm. Ja? So fängt schon an Rassismus für mich. Mhm. Also das sind Werte. Mhm. Ja? Werte, die so wichtig sind. So kleine Werte, die so viel ausmachen. Ja? Ja?
Ist es dann auch deswegen so die Expansion entstanden? Weil ihr seid jetzt auch in Kopenhagen.
Ja, in Paris. In Amsterdam.
Ja?
Ja, na klar. Klar. Okay. Ja, klar, wir sind Nomaden.
Wie ist das entstanden? Also,
mit 25 Hours, Amsterdam, ja, kam jemand zu uns, ob okay. er das mit uns machen kann. Ja. Und 25 Hours kam, als sie gebaut haben, ihr Museumsquartier, das erste 25 in Wien, kamen sie zum Naschmarkt täglich essen, die CEOs, und haben uns dann gefragt, nachdem sie uns 2 Monate beobachtet haben, gesagt, euch wollen wir haben. Ihr seid eine Geschichte, ihr macht das mit Leidenschaft. Wir sind Gastronomen, wir sind Hoteliers, ihr seid Gastronomie. Ihr könnt das besser, wir können das besser. Ja. Lasst uns gemeinsam machen. Ja. Und das war der Beginn mit Christoph Hoffmann und die anderen 3 CEOs. Wir sind heute auch befreundet und so hat sie, das ist gut gegangen, dann machen wir das und das. Und so hat sich das entwickelt. Dann hat Amsterdam gehört und waren schon in jedem Nanny. Bitte, ich möchte auch in Amsterdam eins haben. So entwickelt sich das.
Wie machst du Deals? Ich frage deswegen.
Der Inland macht es, ich nicht.
Okay. Aber du machst, also ich frage deswegen, weil es gibt ja, also man kann ja immer große Due Diligence Prüfungen machen und alles wirklich durchschauen und wo liegen Leichen im Keller und was passiert überall. Und es gibt ja auch Leute, die sagen, hey, Handschlag Qualität, selbst wenn ich ein Multimillionen-Business kaufe, ich vertraue demjenigen, so funktioniert es.
Also so und so machen wir. Mhm. Handschlag Qualität zählt für mich sehr viel, habe ich öfter in meinem Leben gemacht, das immer geklappt hat, weil ich auch einen Menschen kenne, durch die Körpersprache von Sami habe ich enorm gelernt. Ja, ja. Ja. Gibt es so und ich halte sehr viel davon. Das fehlt mir mehr und mehr. Alles ist zu vertragsmäßig strukturiert. Hunderte Seiten lange Verträge. Scheiße. Aber wir haben natürlich viele Fehler gemacht. Sehr viel. Also am Anfang waren wir froh, dass man uns will und haben natürlich ganz schlechte Verträge. Heute setzen wir uns wieder hin und sagen, auch der Vertrag kann geändert werden. Heute müssen wir wissen, wenn wir nicht so viel verdienen davon, machen wir weiter oder steigen wir aus oder sind sie bereit, mehr zu bezahlen? Dann stellt sich heraus, ob die Handschlagqualität von den richtigen Partnern war. Weil wir haben ganz selten Verträge gemacht. Ich habe bis heute keinen Vertrag mit Spar. Ich habe ihnen auch gesagt, wir können mit euch leben, aber wir können auch ohne euch leben. Wenn ihr versucht, mich jetzt runterzudrücken mit Qualität, steige ich aus. Es gibt gewisse Prinzipien, das wir nie ändern werden. Und das ist die Qualität. Wenn Sie, und das wird sehr viel, sehr viel. Preisunterdrückung, mehr, weniger geben, das habe ich gleich gesagt. Ich mache das so lange mit, wenn ihr mich nicht unterdrückt und wenn ich meine Leute bezahlen kann und wenn ich die Qualität schaffen kann. Und bis jetzt, ja, in 8 Jahren mit Spar, haben wir eine beste Kunde. Wir sind schon sogar befreundet. Also ich kenne die Einkäufer, die mit uns arbeiten, unsere Mitarbeiter, ich kenne die Besitzer. Also wir haben schon das ist auch schon ein Kult. Wenn du zu Spar gehst, Leute kommen wegen uns manchmal, wegen dem Hummus, weil er so ein toller ist, obwohl sie sonst nicht zu Spar gegangen wären, die Jungen, die Hippen, und die wussten das. Sie wussten, sie sind ja auch nicht blöd. Und die Marke, heute zählt Marke und Geschichten dahinter. Und wir sind eine Marke und wir haben eine Geschichte. Schön. Aus Zufall. Wie du gesehen hast, aus Zufall, er kommt zu mir zum Tel Aviv, ich verpasse seinen Termin, Nuril macht die Präsentation, unprofessionell, aber emotional, und Emotion hat gewirkt. Ja. Die Mappe hat gewirkt, die Einladung, und auch die Mutter hat es vergessen. Vielleicht hat das auch eine Sympathie gehabt. Wir sind nicht nur gierig.
Ja, ja.
ich habe das auch verdrängt.
Ja, das Fülle. Ja? Ne? Ja.
Und das ist Sympathieträger. Heute willst du emotional sein. Es fehlt uns ja heute, überall. Heute siehst du nur Instagram, Facebook, es ist die Emotion fehlt. Das Zusammenreden.
Ja, die Leute sehen sich dann.
Das Vergessen eines Termins, ja? Die Menschlichkeit fehlt. Ja. Und das ist das, was wir ihnen alles angeboten haben. Menschlichkeit. Ja. Meine Mutter vergisst, aber ich kann es machen. Ja. Und wir haben schon vorbereitet. Auch Professionalität. Schön. Alles das.
Ich habe noch zwei Themen, Haya, bevor wir auf die Zielgerade einbiegen. Und zwar das erste, was bedeutet denn Geld für dich? Wie bewertest du Geld? Was spielt das für dir bei dir
für eine Rolle? Je älter ich werde, desto weniger brauche ich das. Mhm. Das ist nun mal leider so. Mhm. Also Klamotten und so, bist du, wenn du jung bist, willst du überall. Also das ist für mich so nicht Priorität. Geld bedeutet für mich Freiheit auch, dass ich auch fliegen kann in ein Land, das ich mir leisten kann. Ich bin eine Nomadin, ich liebe, ob es Südafrika, ich liebe Afrika, ich liebe Indien. Ja, ich möchte immer noch nach Indien fliegen. Ja, solange ich lebe, will ich nach Indien. Einmal im Jahr fliege ich nach Indien. Das war meine Inspiration von Essen auch, ja. Also das ist schon Luxus und Freiheit. Ja, aber das ist ein Luxus, das auch menschlich ist, weil ich möchte Menschen kennenlernen, ich möchte Kulturen kennen, ich möchte nicht einsickeln, irgendwo immer da, aber ich brauche weniger jetzt, ich fahre mit meinem Auto seit 10 Jahren, es ist abgefuckt, es ist überall Bäume, es ist mir scheißegal, welches Auto ich fahre, ja. Also solche Sachen sind mir nicht wert, aber alles, was mit Kultur, mit weiter, das ist mir wert und das ist natürlich mit Geld verbunden.
Schön.
Und wenn ich fliege, über 14 Stunden nach L.A., werde ich mir einen Businessplan leisten. Diese Luxus habe ich. Das mache ich auch. Und dazu stehe ich auch. Ja. Dazu habe ich jeden Tag hart gearbeitet. Ja. Und ich schäme mich nicht, wenn ich auch Geld verdient habe, wegen meinem Fleiß. Ich habe nichts geerbt. Ich habe alles alleine geschafft. Also auch Geld kann man stolz sein, wenn man das schafft. Blödsinn zu sagen, Snobs und Kapitalismus. Scheiß drauf, ich habe gearbeitet dafür. Und deswegen leiste ich mir Business nach L.A., wenn ich Nadive besuchen will.
Ja.
Das ist in meinem Alter. Wenn ich jung war, bin ich geflogen in Zelten. Und noch eine Sache. Ich bin kein Mittelmensch. Ich mache entweder 5-Sterne-Hotels oder Zelten.
Lass
mich nicht in 2-Sterne-Hotels sehen. Dann fliege ich nicht. Dann fahre ich nicht. Dann verzichte ich.
Ja.
Das ist die Reihe.
Ja.
Und dazu stehe ich.
Ja.
Ich stehe, was ich will und was ich nicht will.
Ja. Cool.
Das gehört auch an das Selbstbewusstsein. Auch zu sagen, auch wenn die Leute das nicht hören wollen, das bin ich.
Ja.
Safe. Ganz einfach.
Schön. Thema Gesundheit. Letztendlich ist es ja auch so mit das größte Ding, dass man das, was man jetzt liebt oder was du jetzt liebst, deine Familie etc., einfach sehr lange, sehr bewusst weitermachen kann. Ne? Hast du für dich so einen langfristigen Blick auf das Thema und sagst du, du tust dafür aktiv was? Oder du hast ja vorher auch kurz erzählt von deinen Schwiegereltern. Ne?
Ich fahre jetzt zum Entschlackung. Wir essen gesund. Ich esse aber auch Schokolade. Aber ich glaube auch, dazu gehört sehr viel seelische Glück. Ne? Wie glücklich bist du? Und wir tun alles Mögliche, um glücklich zu sein, ja. Und glücklich zu sein ist eine harte Arbeit. Das ist tagtäglich, sich zu fragen, hast du es richtig, hast du es nicht, zu reflektieren, Kritik anzunehmen und Kurskorrekturen zu machen. Das gehört sehr stark auch zur Gesundheit. Wenn du den Fehler immer wieder wiederholst, frisst du dich irgendwann mal. Und Kritik ist für mich immer was Tolles, weil dann kann ich was ändern.
Ja.
Du musst uns nur beobachten, wenn meine Jungs und ich ein Business oder GLM, Gesellschaft, also wir machen ja einmal in 2 Wochen machen wir ein GLM. Und du musst sehen, wie respektvoll wir miteinander sind und trotzdem streiten können. Ja? Liebe, 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 würde ich sagen.
Wundervoll.
Und Wahrnehmung. Ja, Wahrnehmung.
Schön. Ja. Danke. Vielen, vielen Dank, Haya.
Danke.
Also wirklich sehr, sehr inspirierend.
Danke. Das ist, weißt du, und das ist ein Geschenk für mich. Gespräche, die was auch bringen. Ich gehe auch nicht mehr zu Partys, wo nur noch Blabla geredet, das sage ich auch. Aber ich leite gerne so eine kleine Gruppe an, wo wir auch interessant reden können über Themen. Das ist auch im Alter ganz anders. Du willst die Zeit kostbarer verbringen. Früher war in und viele Leute und das, nein, nicht mehr. Und Sami ist ja älter als ich und er hat schon damals gesagt, naja, da hat er ein paar weniger Leute an. Damals habe ich es nicht verstanden.
Ja.
Heute verstehe ich das. Wie wertvoll das ist, erstmal die Freunde zu sortieren, wer passt zu dir noch, wer passt nicht mehr, auszusortieren. Genauso wie gestern Nurin und Audrey bei uns waren, gesagt, das ganze Haus schauen wir uns an, was wir nicht mehr brauchen, weitergeben, loslassen. Ja, was mein größtes Glück ist, der Nurin kriegt ja ein Baby. Wir kriegen ja im Januar kriegen wir ein neues, süßes Baby. Ja?
Dein erster Enkel.
Mein erstes, ja. Die haben sich alle Zeit genommen, aber so wie sie wollten, ja. Nie ein Druck. Aha. Jetzt kommt ein Baby und Nurin und Audrey, wir haben ein Haus, ein sehr schönes Haus, ja. ein Jugendstilhaus. Wirklich ein altes, haben wir vor 40 Jahren gekauft. Es war eine Bruchbude und die Kinder sind aufgewachsen dort, von Anfang an. Und die wollen jetzt mit dem Baby, wir haben ja drei Etagen, und die untere Etage wollen sie jetzt für sich, dass sie von Donnerstag bis Montag mit uns weiterhin. Wir kommen wieder in Kibbutzleben. Kinder kommen zurück nach Hause. Was gibt es für ein schöneres Kompliment, dass die Kinder mit ihren Frauen wieder zurückkommen? Was gibt es schon? Wir kommen in ein Kibbutzleben wieder zurück. Und die anderen werden auch Kinder, wir werden auch die Kinderzimmer renovieren. Das wird, also ich glaube, unsere Zukunft wird sein, Kinder, Familie, Hunde, wie in eine Farm.
Ja.
Das ist Morphos.
Und letztendlich geht es ja auch darum, also ich denke mir dann immer, es geht ja letztendlich auch darum, am Ende dann glücklich zu sein, ne? Also dann da zu liegen. Ich habe mich mit einer Frau unterhalten, die hat Sterbebegleitung gemacht, ganz viel. Und die hat gesagt, das Schlimmste ist so wirklich so diese Woche vor dem Tod bei vielen.
Die Leute nicht glücklich waren.
Ja, und
die
wirklich bereuen und boah. So,
und dann kommt der Priester und sagt ja ein Dings da, hilft gar nichts. Gar nichts hilft es. Die Beichte hilft gar nichts. Ja. Selber musst du daran arbeiten. Niemand kann dir eine Beichte nehmen. Ja. Niemand, euch?
Alles gut. Aber wenn jetzt so bei dir, also klingt ja immer so blöd, aber wenn du jetzt wirklich so das Gefühl hattest, hey, jetzt ist dann bald vorbei, dann würdest du sagen, ey, ich war glücklich.
Ja.
Schön.
Und weißt du, wer noch näher ist? Der Sami. Der ist ja schon 86. Wenn du mit ihm über den Tod redest, wie mit seinem Vater. Sein Vater hat mit 60 Jahren schon geplant, dass er stirbt, hat schon alles erledigt, alles die Zettel. Er ist noch 40 Jahre, er hat er gelebt. Aber der hat schon geplant. Die haben nie Angst gehabt vom Tod. Weil sie haben das tagtäglich gelebt. Und das ist genau, was du sagst. Leute, die nicht glücklich sind, lassen auch schwer los. Und die leiden dann sehr stark. Nicht pauschal gesagt, aber viele sagen, wow, habe ich überhaupt mein Leben gelebt? Scheiße, diesen Satz zu haben, muss für mich das Schlimmste sein. Es wäre das Schlimmste.
Schöne Lebenseinstellung.
Das ist ja Wahnsinn. Wird mir schlecht, wenn ich nur darüber
nachdenke. Nee, aber ich glaube, du bist dafür ein sehr, sehr inspirierendes Vorbild für viele.
Ja, du musst dein Leben jeden Tag leben. Leb dein Leben. Du hast geheiratet jetzt, ja? Ihr werdet Familie haben. Redet immer neue Werte. Was hat sich bei mir geändert? Was hat sich bei dir geändert? Das wird nicht immer gleich sein. Ja, es gibt so eine Welle. Aber heute, wo ich denke, ich habe mit Sami, kenne ich 42 Jahren verheiratet und ich bin geblieben mit Tiefen und Höhen. Das ist ein so tolles Gefühl, dass wir beide alt geworden sind und alt werden können zusammen. Und wir haben Jungs erzogen ohne Patchwork. Ja, die können zu Papi und zu Mami kommen. Ich glaube, das ist ein Privileg und es ist ein wahnsinniges Glück. Das ist ein wahnsinniges Glück, das kann ich dir wirklich sagen. Das wünsche ich fast jedem. Und wenn man aber nicht glücklich ist, wirklich nicht glücklich ist, schnell scheiden lassen.
Ja.
Nicht lange ziehen. Wenn du nicht zufrieden bist mit jemandem, du weißt, der passt nicht hierher, kündigen.
Hast Mitarbeiter genauso?
Viel zu lange.
Ja.
Viel zu lange wartet mal. Dann macht der andere schon alles kaputt.
Ja.
Du hast ein Gefühl, bitte schau deinen Bauchinstinkt. Ja? Wie oft habe ich einen Instinkt gesagt, das muss raus und der Ilan war nicht so ganz, viel zu spät. Viel zu viel kaputt. Ilan lernt das jetzt. Durch die letzte Fehler. Aber das ist schon Kurskorrektur.
Ja.
Nächstes Mal werden wir das nicht mehr machen.
Ja.
Lerne aus den Fehlern.
Bauchgefühl.
Und wiederhole nicht immer die Fehler. Das ist auch ein Tipp.
Ja. Ach, schön.
Verzeih mir, jetzt kannst
du. Nein, das ist super wertvoll, ist mega. Ja. Also wenn du magst, wie gesagt, gerne so für dich in zwei, drei Sätzen antworten. Die Fragen sind gar nicht so leicht, auch wenn du eine Minute oder kurz drüber nachdenken möchtest.
Ja.
Sehr gerne. Gibt es irgendwas so bei euch, bei Nini oder überhaupt in deinem Business, wo du sagst, das hättest du im Nachhinein gerne schon früher umgesetzt? Also dass du gesagt, hey, da habe ich irgendwie vielleicht zu lange gewartet oder ähnliches?
Nein. Würde ich sagen, nein. Wir überlegen uns öfter, ja oder nein. Das ist ein organisches Wachstum. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas schneller entscheiden hätten sollen. Und wenn wir nicht so schnell entschieden haben, ist das auch in Ordnung. Da war das nicht die richtige Zeit.
Welche Entscheidung, glaubst du, hat dich so am meisten Zeit und Energie gekostet?
Dass die zwei Generationen, meine Jungs und ich, einen Weg gefunden haben, miteinander toll zu arbeiten. Und das gehörte viel Mut von meiner Seite, zu sagen, ich lasse sie sehr viel Fehler machen.
Ja, ja.
Weil ich hab mehr Erfahrung, ich bin nun mal älter als sie. Und den Mut zu haben, Fehler zuzulassen und zu sehen, wow, es könnte auch schief gehen, aber dazu habe ich selbstständige, tolle Männer erzogen. Dazu gehört am meisten Mut. Und das war die schwierigste Hürde für mich.
Ja.
Aber ich habe es geschafft. Ich habe sie die Fehler machen lassen. Und wir haben beide geweint und gelacht. Alle zusammen, ja. Das war sehr, sehr, sehr wichtig für die Weiterentwicklung meiner Jungs, meine Männer heute. Keine Jungs mehr. Selbstständige, tolle Männer.
Wenn du jetzt, sagen wir mal, 1 Million Euro liquide, versteuert etc. hättest, wo würdest du die Stand heute reinstecken?
Noch einmal?
Wenn du jetzt 1 Million Euro hättest, liquide, versteuert, alles, alles da, wo würdest du die Stand heute reinstecken oder reininvestieren?
Ich würde jedem Kind 250.000 geben.
Ja?
Ja. Jedem Kind. Ich würde das nicht für mich behalten.
Mhm.
Mir geht's gut.
Ja.
Ja. Ich brauche nicht mehr so viel wie die Jungs jetzt. Mhm. Ganz klar. Alles geben. Alles meine Familie geben.
Schön.
Für ihre Kinder, für ihre Frauen. Mhm. Das mache ich eh sowieso.
Mhm.
Was glaubst du? Ich meine, es geht hier nicht ums Geld hier bei mir. Es geht hier um ein Familiennähe aufzubauen, einen Familienbetrieb aufzubauen. Das ist die Generation meiner Kinder, meiner Enkelkinder. Und ich glaube, die Produktion, die kann weitere Generationen bringen.
Mhm.
Nanny wird nie verkauft.
Mhm.
Ist ein Familienbetrieb.
Schön.
Ja, ist wirklich Familie.
Was war so die wichtigste Lektion, die du über Mitarbeiterführung gelernt hast?
Ja, ich glaube, ich habe das ganz stark von meinen Söhnen gelernt.
Mhm.
Ich bin ein sehr spontaner Mensch. Und ich, wenn ich eine Emotion habe, muss es gleich raus. Israelis, ja? Boom.
Ja.
Die Emotion ein bisschen zurückzustecken. Zum Beispiel, wenn ich in der Küche bin und ich probiere, ich sitze hier und irgendwas schmeckt nicht, würde ich sofort zum Kochen es ändern. Nein? Warte ab, bis der Abend zu Ende ist, geh mir hin, dann in Ruhe und dann rede mit ihm und nicht mittendrin. Also nicht diese Mikro, wie heißt dieses Wort?
Mikromanagement.
Mikromanagement, das habe ich gelernt.
Ja.
Das musste ich lernen.
Ja.
Und das haben meine Kinder, das war ein großer Streit.
Ja.
Immer wieder. Das kannst du nicht. Und das habe ich gelernt und das würde ich nie wieder machen.
Mhm.
Nie wieder. Ich warte ab, ich bin nicht nur nach Emotionen, sondern geh zurück, atme tief ein und aus, mach das danach. Ein großes Lernprozess.
Mhm.
In allem. In allem, in meinem Leben.
Gibt es irgendein Tool oder eine App oder irgendwas, was du so in deinem Alltag benutzt, was dein Leben sehr viel einfacher macht?
Du, ich liebe Podcasts.
Okay.
Ich höre sehr viel.
Yeah.
Weißt du, weil manchmal am Abend, wenn du älter wärst, schläfst du nicht ganz durch.
Uh-huh.
Und dann, wenn ich dann aufstehe, so um 5 Uhr, höre ich einen Podcast und dann schlafe ich wieder ein. Aber Podcast, ich glaube, es ist eine geniale Geschichte.
Uh-huh.
Weil erstens einmal ist es wie ein Buch lesen.
Uh-huh.
Du hörst alle Informationen, die Zeit. Du hast ja alles dort, ja?
Yeah.
Ist eine geniale Geschichte. Deswegen bin ich auch gerne beim Podcast dabei.
Uh-huh.
Weil ich finde, das ist die nächste Generation.
Uh-huh.
Anstatt Fernsehen, Podcast hören. Mach dein Gehirn breiter.
Ich bin gespannt, was du zu unserem sagst. Aber ich glaube, das wird ein sehr, sehr guter.
Schickst du es mir?
Natürlich, natürlich. Mich interessiert halt immer sehr so die, wie soll ich sagen, die Geschichte hinter den Menschen. Ne? Weil du hast einmal die Ergebnisse und du siehst das irgendwie von außen und denkst dir, okay, cool, aber.
Wer ist dahinter?
Ich will ja wissen, wer dahinter steckt und welche Werte und Prinzipien.
Wie siehst du uns?
Also, wie gesagt, was mir wirklich sehr. Ist lustig. Also, ich habe diesen. Ich war gestern da, dann haben wir den 30. von meiner Frau dort gefeiert. Und eine meiner besten Mitarbeiterinnen hat auch bei euch gearbeitet. Früher.
In München?
In München, ja.
Wirklich? Wer war das?
Die Alexandra. Im Service oben.
Ach, wirklich?
Ja.
Oben beim Böllerball?
Ja, genau, genau.
Nein.
Ja, genau, genau.
Schöne Grüße.
Richtig aus, ja.
Wie hat es dir gefallen dort?
Sehr, sehr gut.
Ja?
Sehr, sehr gut. Ja.
Wurde sie gut behandelt?
Ja.
Das ist das Allerwichtigste.
Ja, und die mag auch dieses Ästhetische, diesen Style und so weiter und so fort.
Was wir auch machen, ist, was wir auch Geld investieren, weil du sagst Geld. Wir investieren an unsere Mieter. Wir haben einen Coach.
Ja.
Der immer wieder, wenn sie brauchen, können sie mit ihm reden.
Mhm.
Ich nehme ganz viele Chefköche nach Israel mit.
Also okay.
Dankeschön.
Ja.
Zum Beispiel, ich möchte ihnen meine Heimat zeigen.
Mhm.
Wo bekomme ich welche Wurzeln? Also wir machen schon auch für unsere Mitarbeiter, ja, Weiterausbildung
wäre
schon sehr
cool.
Stark. In der Produktion.
Das wäre nämlich meine letzte Frage gewesen. Was war denn so das beste Investment, was du in die Firma getätigt hast?
Genau das, dass wir unsere Mitarbeiter weiter ausbilden, dass wir sie schätzen, dass wir ihnen zeigen, wie wir sie schätzen.
Ja.
Und das sind Kleinigkeiten, dass wir ihnen geben, das uns auch weiterhilft, ehrlich gesagt.
Ja.
Wenn sie weiter sich gebilligt, ist das auch für uns ein Geschenk. Aber du musst Geld nehmen und das investieren.
Ja.
Viele sind geizig, warum brauchen wir nicht? Ja, man braucht es.
Mhm.
Ja? Und sie können auch. Ein HR ist eine der wichtigsten Sachen, ja. Sie ist für die Mitarbeiter da.
Mhm.
Und wir haben eine tolle HR jetzt.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt insgesamt?
Weißt du das? Also in Wien alleine haben wir 200.
Ja.
Und alles 600 oder so.
Wahnsinn.
Aber in Wien haben wir 200, da haben wir eine HR. Und die betreut unsere Mitarbeiter. Und sie können auch über ihre Probleme reden und so. Das ist so wichtig, dass die Mitarbeiter wahrgenommen werden.
Mhm.
Und ich glaube mir, ich habe ja Psychologie studiert, was ich das brauche jetzt, ja, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Krass.
Das ist miteinander arbeiten, Mensch mit mir. Ich arbeite mit Menschen.
Mhm.
Ich arbeite mit Menschen, die mich als Mutter auch ein bisschen sehen.
Mhm.
Ich bin ein bisschen
kann mir gut vorstellen,
eine Klagemauer auch, ja. Oder wenn sie auch Liebeskummer haben, kommen sie zu mir. Also ich kann so viel machen jetzt.
Ja.
Das ist das Privileg, wenn du ein bisschen reifer bist.
Ja.
Und wenn du kein großes Ego hast. Mhm. Dann kannst du auch geben. Mhm. Ja. Aber ich kann auch sehr streng sein.
Ja?
Ja. Wenn Qualität nicht stimmt, dann bin ich ganz streng.
Ja? Also,
es gibt es manchmal, wo die sagen, da ist die Grenze. Oh, da mache ich nicht mit.
Wie äußert sich das so bei dir? Wie bist du so drauf, wenn du so...
Ich bin unglaublich heikel, was Qualität anbelangt. Mhm. Unglaublich heikel, was auch die Hygiene anbelangt.
Ja.
Also da kann ich, da bin ich sehr streng.
Ja, ja.
Das wissen sie auch.
Ja, das ist ja krass. Das ist ja auch ein großes Risiko bei grundsätzlich in der Gastro, ne? Du machst eigentlich einen Job und eine Riesenmaschinerie läuft und ein Gast hat ein Haar im Essen und denkt sich, boah, krass.
Weißt du was? Und das wissen die meisten nicht, wie viel Stress auch dahinter ist.
Ja.
Die Leute glauben, Gastronomie ist ein Geschenk. Das ist ein harter Job, so ein harter Job.
Ja.
Aber das musst du lieben, sonst machst du das wirklich nicht.
Ja, ich glaube dir das.
Weißt du, was überbleibt von einer Gastronomie? 7% vor Steuern. Also es ist nichts.
Mhm.
Vor Steuern.
Nee.
Also 3,5% bleibt dir über. Rechne das mal aus.
Mhm.
Und dann hast du immer ein Risiko. Mhm. Hast du ein volles Restaurant, hast du nicht. Die Mitarbeiter musst du immer bezahlen. Also ich finde, die Gastronomie soll wieder mal sehr geschätzt werden.
Ja. Definitiv.
Ja, man muss es wirklich mal wieder zeigen, dass wir nicht mit Rolls-Royce fahren und dass wir nicht Zucker lecken, sondern wir in der Corona hat es gezeigt, was wir alles mitmachen mussten, um Leute nicht zu kündigen.
Mhm. Habt ihr wie?
Wir haben keinen gekündigt.
Also,
wir haben die Kurzarbeit und den Rest haben wir bezahlt und wir haben natürlich Pakete gemacht, wir haben Takeaway, wir haben alles gemacht, wir haben ein Kochbuch gemacht. Wir waren ja sowas von kreativ.
Ja.
Wenn du schläfst, hast du verloren.
Ja. Wie würdest du denn jetzt, also mal angenommen, es würde nochmal ein Lockdown kommen oder ähnliches?
Dann wäre die Wirtschaft kaputt.
Mhm.
Können sich nicht leisten. Aber sie werden wieder Masken geben.
Mhm.
Und das ist die Frage, wie viel Angst haben die Leute noch?
Mhm.
Kann wieder eine ganz, ganz schlimme Zeit kommen.
Mhm.
Ab Oktober, schätze ich. Müssen wir uns jetzt schon vorbeugen. Jetzt reden wir schon davon.
Was wirst du anders machen oder umsetzen bei dir?
Ja, wir werden wieder ganz stark mit Takeaway sonst gehen. Wir werden Pakete machen für zu Hause, wie kannst du zu Hause kochen. Wir werden wieder Filme machen, wir werden wieder alles wieder von vorne. Ich wünsche es mir nicht, muss ich dir ehrlich sagen. Ich wünsche es niemand von meinen Mitarbeitern, weil was fehlt? Du bezahlst deine Mitarbeiter, aber das Trinkgeld fehlt.
Mhm.
Und davon lebt die Gastronomie.
Klar.
Und das ist eine Katastrophe. Und deswegen haben wir so Schwierigkeiten mit Personal, weil viele sind umgesprungen, weil sie wussten nicht, wie lange das dauert. Weißt du, wie schwer das ist, jetzt Köche und Service zu bekommen?
Glaube ich dir, ja.
Das haben wir heute besprochen.
Mhm.
Jeden fehlt Personal. Jeden. Und die Politik muss langsam auch von Afghanistan so die Papiere schneller machen.
Mhm.
Und wir müssen Ausbildungen machen, die nicht 4 Jahre dauern für einen Koch, sondern 2 Jahre intensiver. Man muss alles ändern. Es wird nie wieder so sein wie vorher. Was können wir ändern? Und da ist die Politik jetzt gefragt und die Presse. Und es wird jetzt auch ein Druck kommen von der Politik, ganz klar. Die werden Aktionen machen müssen. Das war genau heute, was der Gespräch von diesen Gastronomen war. Es muss hier ein Druck kommen, von der weil die Politik macht gar nichts. Tut mir echt leid, gar nichts. Das ist nur ein großes Blabla.
Ja gut, ich meine, sagen wir so, du bist halt die Ärmel hochkrempelt und dran ist und die Leute zu sorgen hast. Ja.
Ich bin nicht eine, die Angst hat, weil ich habe nie eine Beziehung gebraucht von einem Politiker. Wir haben alles alleine geschafft. Niemand, kein Politiker hat mir geholfen bis jetzt. Kein Politiker hat Sami geholfen. Er war alleine Solist in der Bühne. Wir haben alleine alles auf die Beine gestellt. Ich habe keine Abhängigkeit. Aber ich möchte nicht schweigen. Und ich möchte die Ämter. Wir dürfen keine Feiglinge haben. Nur weil sie vielleicht Angst haben von irgendwas. Nein, wir müssen kämpfen, dass es den Leuten besser wird. Und das ist mir vollkommen egal, ob ich dadurch jetzt falle wegen irgendeinem. Das ist mir egal. Ich möchte für die Gerechtigkeit sorgen. Und du musst Gerechtigkeit, das ist das Wichtigste, für die Gerechtigkeit kämpfen. Ich bewundere die Töchter von meinen Töchtern, die in Sudan sind, die machen Arbeiten nur, um Leuten zu helfen. Das bewundere ich. Und viel zu wenig Leute, die glauben immer nur an sich. Ja, das ist ja das Problem. Wie kann ich meine Haut retten? Quatsch. Gemeinsam können wir was schaffen, nicht einzeln. Und das war heute auch der fünfte Schritt, das wir machen. Wo ich gesagt habe, wir brauchen nicht mehr Blabla, sondern was machen wir jetzt? Gehen wir mit einem Sarg und sagen, die Gastronomie stirbt? So weit müssen wir kommen?
Auf der anderen Seite habe ich mir auch nach Corona gedacht, ey, das ist ja krass, wie die Menschen das lieben, zusammenzusitzen. Ne? Also, wenn du da mal bewusst drauf schaust und durch die Straßen fährst.
Ja, du wirst, die Leute werden nur merken, wenn, genau wie Flugzeuge, jetzt eine Demonstration von, eigentlich müsste die Gastronomie jeder einen Monat schließen. Und da wird man sehen, wie lebendig ist die Stadt noch. Mhm. Was bringt die Gastronomie eigentlich? Eigentlich sollten wir demonstrieren und eigentlich zumachen. Mhm. Leider können wir uns das nicht leisten. Aber der Schock ist nur, wenn du extrem zeigst, was passiert, wenn die Gastronomie nicht mehr da ist. Was passiert, wenn keine Hotelier, was passiert, wenn kein Skigebiete, was passiert mit der Wirtschaft? Mhm. Das, man muss es so knallhart zeigen. Ja. Weißt du, Sami mit der Körpersprache, wenn er mit Top-Manager sitzt und du siehst, wie der Manager null Emotionen zeigt. Und der Sami ist so weit, dass er manchmal eine Karaffe Wasser auf den Kopf gibt, wo der Mensch erst dann schüttelt, wenn der Schock kommt. Mhm. Und dann sagt der Sami, und so bist du mit deinen Mitarbeitern und so bist du mit deiner Familie. Wie weit müssen sie kommen? Bis zur Scheidung, damit du kapierst, was passiert? Musst du so brutal, und er zeigt diese Brutalität, eiskaltes Wasser. Und erst dann schütteln sie. Und das muss man mit der Politik machen. Man muss es wirklich zeigen, was passiert wirklich, wenn so eine Tragödie kommt. Das müssen wir zeigen. Ein Wasserkaraffe auf jemanden, der geschüttelt werden muss. Also kannst du nur mit Extremen irgendwas extrem machen. Leider. Leider ist es soweit.
Ja.
Okay. So.
Ah ja.
Jetzt haben wir es geschafft.
Muchas, muchas gracias.
Danke.
Das war wirklich großartig. Also vielen, vielen Dank.
Hat mich sehr gefreut. Und schickst du mir das?
Natürlich.
Ja, auch mit der Kiki oder wer immer wäre und schickst du mir
natürlich,
das.
Natürlich. Darf ich dir noch was fragen?
Ja.
Und zwar, hast du denn vielleicht noch einen Menschen, den du mir für den Podcast empfehlen würdest? Wo du sagst, es wäre toll, mal mit denen zu sprechen, über das, was wir jetzt auch gesprochen haben. Also, wo du einfach sagst, da steckt was dahinter, da ist eine tolle Idee hinter, da ist Passion drin.
Es fällt mir ein Mann, also ein, er ist Psychotherapeut, Coach, unser Coach und auch Journalist bei der Zeit und so weiter. Franzose, jüdischer Abstammung, Holocaust-Überlebender, eine unglaubliche, faszinierende Persönlichkeit, der eigentlich die Gott schon interviewt hat. Sehr viele, in jedem Bereich. Mhm. Er wäre ein interessanter Gesprächspartner.